Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform auf Radio Free FM. Heute steht die, ja, würde ich sagen, unter der Überschrift, wann macht Neu-Ulm endgültig dicht? Nee, okay, war ein bisschen sehr gehässig, aber irgendwie hängt schon damit zusammen. Im Winter 2010, 2011, da ging es wohl etwas rund in Neu-Ulm-Krawalle, die Polizei auf den Plan gerufen haben, Drogenrazien und zu guter Letzt dann die Diskussion, ob eine Änderung der Sperrzeiten den Effekt einer Entspannung mit sich bringt, gute Frage, oder ob Neu-Ulm sich systematisch endgültig mal selbst abschafft. Wie ist denn nun der Stand der Dinge? Das wollen wir heute wissen, welche Auswirkungen könnte eine endgültige Umsetzung der Änderung bewirken und was ist inzwischen bereits umgesetzt bzw. ist was umgesetzt. Darüber möchte ich heute, mein Name ist Rainer Markus Walter, in der heutigen Plattform mit Yvonne Samstag und Frank van Galen vom Club Mahatma bzw. vormals war die Yvonne beim OHM. Frank van Galen ist der Inhaber und Verpächter des Ganzen und Harry Trombetter ist der Geschäftsführer vom Violet. Daneben sitzt noch Annette Neulis, sie ist Stadträtin in Neu-Ulm und wird uns auf jeden Fall ein bisschen darüber was sagen können, was denn die Stadträte intern so zu dieser ganzen Geschichte denken. Ja, vier an der Zahl, einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zusammen.
Hallo.
Herr van Galen, ich möchte mal mit Ihnen anfangen, weil nicht jeder, wie ich vorher schon gesagt habe, nicht jeder weiß unbedingt ganz genau, was jetzt da abging. Und es ist vor allem auch ein bisschen ein Gespinst aus Pressemitteilungen, aus Hörensagen und aus, ja, würde ich sagen, teilweise auch Unkenrufen, die vielleicht gar nicht so wahr sind. Es ist jetzt schade, dass wir nur eine Stimme haben, aber die ist wohl wahrscheinlich gewichtig, denn Sie sind der Betroffene, in Anführungszeichen, der ganzen Geschichte. Jetzt würde mich mal aus Ihrer Sicht interessieren, was ist denn eigentlich, sagen wir mal, seit Herbst letzten Winters genau da hinten in eurem Areal passiert?
Ja gut, also aus unserer Sicht war das schon eher ganz normaler Betrieb, also zumindest was es Mahatma anbelangt, also ohne wirklich ganz besondere Vorkommnisse zum einen. Aber wir haben einfach gemerkt, dass plötzlich in der Presse, sage ich mal, Einzelfälle eben entsprechend deutlicher kommentiert werden, krasser kommentiert werden. Das hat uns schon gewundert. Ja. Dann gab es eigentlich zwei Fälle, die waren wirklich dann schon bemerkenswert. Also sage ich mal von der Presse, das war einmal eine Drogenrazzia im OHM. Die war ja nicht von der Hand zu weisen. Und zum Zweiten gab es in einem dritten Club, also in der türkischen Diskothek, dem Schimmarik, eine größere Konfrontation zwischen Gästen und Polizei. Das fand dann eben entsprechende Erwähnung in der Presse. War naja bedauerlich, dass er beim Polizist zu Schaden gekommen ist. Ja. Und das war, sage ich mal, diese außergewöhnlichen und auch außerordentlichen Vorkommnisse. Also die waren jetzt nicht im üblichen Diskothekenrahmen irgendwie zu verstehen. Das Nächste, was wir dann festgestellt haben oder feststellen mussten, war eigentlich nur eine Zeitungsnotiz, in der dann schlicht und ergreifend drin stand, dass es eine Vorgabe gibt von der Behörde, initiiert von der Polizei. Also es gab eine Eingabe von der Polizei, die über die Zustände der Behörde von der Stadt Neu-Ulm an die Ordnung berichtet hat. Wie es da draußen abgeht und wir mussten der Zeitung entnehmen, dass es eine Vorlage gibt für die nächste Stadtratssitzung, ich glaube das war am 9.12. und da sollte dann quasi beschlossen werden, ja, dass die Sperrzeit da draußen verkürzt wird. Hat uns nice sehr gewundert, weil der Zeitungsbericht war so gefasst, als ob das schon beschlossene Sache sei und wir waren ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil also bis zu dem Zeitpunkt bis dahin hat also niemand mit uns gesprochen, weder die Polizei noch das Amt für öffentliche Ordnung. Das fanden wir eigentlich dann insofern nicht okay. Haben dann halt versucht, in der Kürze der Zeit zu reagieren, ja, haben eine Plattform ins Leben gerufen, die hieß dann Neu-Ulm schafft sich ab. Also war über eine Plakataktion, über Flyeraktion, über Unterschriftslisten initiiert und eben über Facebook, über eine Facebook-Gruppe, die wir gegründet haben und haben eben versucht, darüber noch einen gewissen Einfluss zu nehmen, also überhaupt mal auf uns aufmerksam zu machen und zu sagen, hallo, vielleicht will mal jemand vorher mit uns drüber reden, ja, vielleicht kann man ja über irgendwas reden und vielleicht können wir auch zusammen ja irgendwas an der Situation, wie sie ist, verbessern. Und das hat ja dann auch stattgefunden.
Jetzt möchte ich gleich mal rüber zu Frau Neulist, der Stadträtin, weil mich interessiert jetzt schon da ganz tiefgehend eine Frage. Ging es jetzt eigentlich im Stadtrat um redet man da von einem Drogenproblem oder von einem Gewaltproblem? Was war denn jetzt eigentlich der vorherige Grund, dass der Stadt meint, jetzt müssen wir was unternehmen?
Der vorherrschende Grund war das Gewaltproblem und ausschlaggebend war der verletzte Polizist. Und daraufhin kam bei uns tatsächlich die Sitzungsvorlage mit dem Abstimmungspunkt Sperrzeitverlängerung und es war tatsächlich so.
Also von den Drogen hat dann eigentlich gar nicht mal wirklich jemand geredet?
Ja, die Drogen kamen dann natürlich nochmal aufs Tablett, aber die waren, das war nicht mehr wirklich relevant, weil es oben war bis dahin ja schon zu.
Ja, Neumann schafft sich ab. Also wir reden von einem, in Anführungszeichen, Gewaltproblem. Ja. Es ist jetzt natürlich eine Frage, die ich mir jetzt gerade stelle. Es ist ganz egal, ob das ein Polizist ist, ob das irgendein Zivilist ist, ein Besucher oder nur jemand, der am Industriegebiet vorbeigeschlendert ist und dann eins auf die Waffe gekriegt hat. Es ist immer beschissen, wenn Gewalt ins Spiel kommt. Es ist jetzt nur die Frage, es ist ja nicht so, dass in Ulm und Neu-Ulm nie jemand irgendwie verdroschen wird. Jetzt hat aber einmal jemand Fett abgekriegt, sage ich, und jetzt fangen wir plötzlich eine Riesendiskussion an. Wie darf ich das verstehen? Sie als Stadträtin sagen, ist es jetzt wirklich plötzlich, war es der Grund, weil es ein Polizist war oder gab es da irgendeinen anderen Hintergrund?
Es war natürlich der Grund, weil es ein Polizist war. Also ich sehe es so, der Polizist hat seine Arbeit gemacht, ist ein Mensch, der während seiner Dienstzeit verletzt wurde, als er seinen Dienst ausgeführt hat. Und der Polizist wurde auch wirklich nachhaltig verletzt und es war nicht ganz sicher, ob die Verletzung auch tatsächlich aushält. Ich weiß derzeit nicht, wie es dem Mann geht, ob die Verletzung nochmal, ob das wirklich komplett reversibel ist. Das war nicht klar und es kann sein, dass der Mann wirklich dienstuntauglich bleibt.
Gut, ich will das jetzt wirklich auch, um Gottes Willen, das ist keine falsche Geschichte, ich will das nicht kleinreden. Ich habe mich halt nur gefragt, warum da jetzt so ein Stein ins Rollen kam.
Es war aber tatsächlich wirklich von der Polizei her die Bündelung der Maßnahmen, dass die Polizei dann irgendwann kam und sagt, Leute, jetzt reicht's. Und da war das Drogenproblem, war eine Sache mit dazu, das kam überall noch drauf und das wird im Stadtrat auch immer noch sehr heiß diskutiert, obwohl es oben zu ist. Aber ich glaube, man kann sich nicht so recht vorstellen, dass es wirklich nur im Oben Drogen gab. Ich habe mir es nicht angeschaut, ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich gibt es in ganz Deutschland jetzt keine Drogen mehr, weil es so
natürlich nicht, auf gar keinen Fall.
Frau Samstag, Yvonne Samstag, Sie waren die Geschäftsführerin, oder sage ich das so, ja, richtig, vom Oben, solange es das Oben noch gab. Gehen wir jetzt mal, jetzt müssen wir schon fast ein Dreivierteljahr zurückgehen, also gehen wir mal so Sommer, Herbst, als man von überall her gehört hat, dass die Leute vom Bodensee teilweise aus Richtung München, teilweise aus Richtung Stuttgart hierher nach Neu-Ulm gepilgert sind und es oben, weil ihr ziemlich fette Line-Ups am Start hattet, gute DJs da habt. Mal ganz ehrlich, mal Hand aufs Herz, es ist ja jetzt dicht, ne? Hatten Sie den Eindruck, dass oben ist eine Drogenhöhle?
Nicht wirklich. Also man muss immer dazu sagen, in jedem Club werden Drogen verkauft, werden Drogen konsumiert, wie auch immer. Also ich kann es persönlich nie vermeiden. Natürlich hat man immer ein Auge drauf geworfen, dass die Leute keine Drogen mitnehmen in den Laden oder dass sie unten auf dem Hof nicht konsumiert werden, auf dem Parkplatz. Ich habe auch keine Berechtigung, die Leute durchzusuchen. Ich habe das gemacht, was ich für richtig gehalten habe. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass das oben eine Drogenhöhle ist oder ich einen Drogenumschlagsplatz betreibe oder betrieben habe.
Also Sie haben da gar keine Veranlassung gesehen, jetzt in irgendeiner Form aktiv zu werden?
Nein.
Schluss, aus, fertig, okay. Und was auf dem Parkplatz geht, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Da muss man ja noch nicht am Türsteher vorbei, ne? Ja, ist so. Jetzt ist das andere Problem, von dem wir geredet haben, ist Gewalt. Gab es da im Herbst irgendwann im Rom irgendwelche Vorfälle, wo man hätte gesagt, das hätte sich was abgezeichnet, dass hier rivalisierende Leute oder Leute, die sich nicht riechen können, öfters ausgerechnet ums Rom herum treffen und Stress anfangen?
Ist mir und war mir so nie bekannt. Also Gewalt hatten wir so gut wie gar nie im Rom.
War nicht euer Problem?
Nein.
Okay, gut. Also soweit mal der Blick zurück ins letzte Jahr, wobei ich möchte nachher auf jeden Fall mit dem Harry auch noch das Violet mal thematisieren, aber ich würde sagen, jetzt haben wir schon lange genug für die erste Runde geredet, jetzt machen wir auf jeden Fall mal Musik. Plattform auf Radio Free FM. Heute mit vier Gästen, die mit mir rund um das Thema der Frage reden. Wann macht Ulm, Neu-Ulm, beziehungsweise nicht Ulm, ja gut, Ulm vielleicht auch gleich mit, demnächst mal endgültig dicht, beziehungsweise wann muss es dicht machen? Wir haben zuletzt ein bisschen über den letzten Herbst gesprochen, mit wem ich darüber jetzt noch nicht gesprochen habe. Das ist Harry Trombetta. Er ist der Geschäftsführer von Violet. Ist das so richtig?
Ja, genau.
Ja. Wir haben über den letzten Herbst gesprochen, wir haben über die Vergangenheit gesprochen. Das Violet ist ja jetzt nun auch ein Laden, den es nicht erst seit gestern gibt. Wie lange gibt es Violet?
Ich glaube, 25-jähriges müssten wir dieses Jahr haben.
25 Jahre, ist eine lange Zeit. Wie lange sind Sie schon dabei beim?
Ich bin jetzt im 11. Jahr dabei.
11 Jahre, das ist auf jeden Fall ein Zeitraum, über, wo man ein Resümee ziehen kann. Hatten Sie in den letzten 11 Jahren den Eindruck, dass das Violet hin und wieder, wenn vielleicht auch schwankend, Probleme hat mit gewalttätigen Vorgängen rund um das Haus? Ich sage jetzt mal nicht drin, weil wenn es so weit kommt, dann unternimmt man sofort was, sondern aber, wenn, dann passiert es ja drumherum. Ne?
Also wenn man eine Diskothek betreibt, klar, zieht man Publikum an, wo Gewaltpotenzial auch da ist.
Aber nicht zwingend?
Nein, natürlich nicht. Nee, aber wo Leute sind, passiert auch was. Wahrscheinlich nicht mehr oder nicht weniger, als wenn sie ja nachts um 10 durch die Hirschstraße laufen.
Wenn wir auf die letzten 11 Jahre Ihrer Tätigkeit zurückschauen, haben Sie ein Gefühl dafür, wie oft haben Sie mal die Polizei anrufen müssen, weil es echt too much geworden ist?
Oh, da muss ich echt überlegen. Lassen wir es 2-3 Mal.
Ja. Also eine Hand langt dafür.
Eine Hand für die letzten 5 Jahre.
Okay.
Ja.
Okay.
Ja.
Das schreit ja jetzt eigentlich nicht unbedingt nach drastischen Veränderungen, würde ich mal sagen, oder? Oder hatten Sie selber für sich den Eindruck, es ist ein Anstieg da?
Also nein. Es hat sich nicht verschlechtert in den letzten Jahren. Das Einzige, was wirklich schlechter worden ist, ist die Berichterstattung.
Okay. Herr van Galen.
Ja.
Sie sind ja nun quasi als Inhaber und Verpächter dieser Areale und dieser Räumlichkeiten an im Prinzip derjenige, der den Kopf hinhalten muss letztendlich, wenn es drauf ankommt. Wir hatten gerade, als die Musik an war, so ein bisschen über diese Zahlenspiele geredet, die Sie nicht ganz verstanden haben. Das würde ich jetzt gern nochmal aufgreifen. Sie hatten gerade gesagt, man muss mal die Relation sehen, beziehungsweise man muss mal anfangen oder die polizeilichen Zahlen zu verstehen.
Ja.
Welche Zahlen meinten Sie damit konkret?
Ja gut, uns wurde letztes Jahr in der ersten Stadtratssitzung am 9.12., da ging es dann also aber vordergründig um verletzten Polizisten, wurde uns eine Zahl präsentiert von der Polizei von annähernd prognostizierten 180 Vorfällen im Jahr 2010 in der Lessingstraße insgesamt. Und gut, wir konnten halt mit diesen Zahlen jetzt im Moment relativ wenig anfangen. Wir haben es im ersten Moment mal so hingenommen, haben das interpretiert als Körperverletzungsdelikte, ja, hatten jetzt allerdings in der nächsten Stadtratssitzung eine neue Zahl, also vom 22.12. bis zum 9.2. hat die Polizei da draußen noch 7 Vorfälle registriert. Ja. Anscheinend waren es im vergleichbaren Vorjahreszeitraum 10. Ja. Und auf Rückfrage seitens des Stadtrats haben sich dann von diesen 7 Fällen 3 als Körperverletzungsdelikte erwiesen. Was die anderen sind, wissen wir gar nicht. Ist Sachbeschädigung oder wir wissen es einfach nicht. Ja. Und insofern wäre es eigentlich ganz wichtig, um die Diskussion vielleicht mal auf eine vernünftige und auch sachliche Grundlage zu stellen, dass man einfach seitens auch von der Polizei nicht nur Fallzahlen genannt bekommt, sondern wirklich auch mal ein bisschen eine Struktur dieser Zahlen, weil sonst ist eigentlich ganz schwierig, was darüber auszusagen. Meine 180 Vorfälle hört sich eigentlich riesig an, ja, sind wir selber erschrocken, ja, konnten wir uns eigentlich auch gar nicht vorstellen, weil wir wissen ja, wie oft wir die Polizei gerufen haben oder wie oft die Polizei da sein musste. Und da wäre es halt wirklich für uns auch hilfreich, wenn wir mal wirklich genau wüssten, um was es sich da dabei handelt und um was es sich da dabei dreht.
Frau Neulist, 180 Vorfälle. Mhm. Ist das im Gemeinderat, im Stadtrat, ich sage immer Gemeinderat, Entschuldigung, im Stadtrat natürlich, bei dieser Diskussion, die Sie führten, war das eine Zahl, die auch im Raum stand und die diskutiert wurde? Und wenn ja, wie wurde sie erklärt?
Sicher stand die Zahl im Raum. Die Erklärung war schwierig. Der Herr van Galen war ja auch in der Sitzung mit dabei. Das war eine öffentliche Sitzung und wir haben nicht mehr Informationen bekommen als das, was der Herr Galen abgehört hat.
Okay, ich verstehe.
Ja, weil es war eben eine öffentliche Sitzung und wir haben als Stadträte genauso wenig ein Recht, in polizeiinterne Zahlen einzugreifen oder polizeiinterne Zahlen zu erhalten, wie jeder andere Bürger auch. Das ist polizeiintern. Und das war Wie gesagt, keine nicht öffentlichen Sitzungen, weil ich glaube, nicht mal in einer nicht öffentlichen Sitzung würden wir hier Zahlen bekommen.
Das ist eigentlich ziemlich schade, weil mir stellt sich hier natürlich die Frage, was ist an diesen an dieser Zahl so geheimnisvoll, dass man sie nicht öffentlich machen darf.
Ich hätte auch gerne Vergleichszahlen gehabt zu vergleichbaren oder ähnlichen Arealen, aber solche Zahlen lagen leider nicht vor, weil ich kann mit 180, es ist eine Zahl, aber ich kann nichts dazu sagen, ganz ehrlich, überhaupt nichts. Wie gesagt, ich weiß nicht, waren das Schramm, waren das Rempeleien, waren das bösartige Körperverletzungen etc. Und vor allem, ich habe keine Ahnung, wie das in anderen Diskotheken aussieht, wie das in anderen ähnlichen Arealen ausschaut, ob die geringere Zahlen haben, ob die bessere Konzepte haben. Ich weiß es nicht. Diese Zahlen standen uns nicht zur Verfügung. Was mir die Entscheidung auch schwer gemacht hat und was für mich auch zu dem Wunsch geführt hat, die Entscheidung erstmal zu vertagen, was wir ja auch gemacht haben.
Die ist im Moment vertagt. Ja, das ist gerade Stand der Dinge, oder?
Die Jungs und Mädels haben sozusagen gerade Bewährungsfrist, ja.
Das haben Sie jetzt nett gesagt. Das heißt, die letzte Stadtratssitzung ging so aus, dass man gesagt hat, jetzt atmen wir alle mal tief durch, warten auf dieses oder jenes Papier und entscheiden dann irgendwann?
Also auch schon im Dezember wurde uns ein neues Sicherheitskonzept angekündigt, worauf wir Vertagung beantragt hatten. Etliche Stadträte, und zwar quer durch alle Fraktionen. Ich meine, Stadtratspolitik ist sehr wenig Parteipolitik. Das geht oft querbeet. Dem Antrag wurde auch so stattgegeben, der wurde so auch übernommen. Deswegen haben wir im Januar das Ganze nochmal auf dem Tablett gehabt, hatten dann auch das Sicherheitskonzept vor der Nase und haben uns das erklären lassen und haben dann entschieden, das war auch der Vorschlag der Neu-Ulmer Verwaltung, das Ganze im Sommer also zu entscheiden, sodass die Leute quasi 6 Monate Zeit haben, dieses Sicherheitskonzept, das neue, umzusetzen und dass wir sehen können, ob sich die Zahlen verändern, ob sich etwas verbessert.
Im Sommer ist es ja dann auch so warm und dann kann man sie wieder vertagen.
Ja, genau.
Sicherheitskonzept ist ein Stichwort, an dem ich unbedingt festhalten möchte. Da möchte ich unbedingt von euch allen ein bisschen mehr dazu hören, weil mich würde mal interessieren, wer hat dieses Sicherheitskonzept überhaupt aufgestellt und wie kann man ein Disco-Areal überhaupt sicherer machen? Plattform zum Thema, wann macht Neu-Ulm dicht, beziehungsweise das ist ja eigentlich schon längst nicht mehr unser Thema. Wir sind ja jetzt mittendrin in einer Diskussion, die in eine völlig andere Richtung geht und wir haben uns hier während die Musik darf gerade gefragt, ist es nun eigentlich nicht eher ein Gesellschaftsproblem, als dass es ein Diskothekenproblem ist? Eine Frage, auf die wir vielleicht nachher noch eingehen. Wir waren zuletzt bei dem Thema Sicherheitskonzept. Sicherheitskonzept, gute Frage. Die Frage, die ich mir stelle, ist die, wie mache ich denn eine Diskothek und eine Gesellschaft sicherer? Herr van Galen, Sie haben sich da, glaube ich, ziemlich einen Kopf drüber gemacht, weil Sie da wohl auch ein Stück weit im Zugzwang waren, aktiv zu werden. Was verstehe ich denn oder was darf ich denn unter einem Sicherheitskonzept verstehen?
Gut, die Aufgabenstellung für uns war hauptsächlich die, also es gab im Laden, also jetzt, ich spreche jetzt von Mahatma, ich spreche jetzt auch von oben, sage ich mal, nur die betriebsüblichen Störungen in Anführungszeichen. Ja, was wir aber wirklich beobachtet haben, war im Umfeld der Diskotheken kam es dann wirklich zu ein paar nicht sehr schönen Begegnungen. Also Gäste quasi auf dem Nachhauseweg beziehungsweise auf dem Weg zum Auto wurden angemacht, wurden auch zum Teil zusammengeschlagen. Das waren unüberwachte Areale, ja, die eigentlich jetzt nicht direkt zur Disco gehören, also nicht zu dem Bereich, den wir selber überwacht haben. Ja. Und das muss man natürlich, sage ich mal, schon zur Kenntnis nehmen. Und da hat auch das Sicherheitskonzept jetzt im Prinzip gegriffen. Ja. Da haben wir zusammengearbeitet mit der Firma SHS aus Ulm. Ja. Die fahren da draußen im Industriegebiet Streife, also Industriestreife. Die bewachen also Industriegebäude während der Nacht, machen den Schließdienst. Ja. Und insofern hat es sich angeboten, mit denen da zu kooperieren und einfach mal zu sprechen, was können wir machen. Ja. Machen kannst im Prinzip nur 2 Dinge oder 3 Dinge. Du kannst eigentlich Areale absperren, die gar nicht zur Disco gehören. Türen, dass sich da niemand mehr aufhalten kann. Ja, dann verhinderst du einfach, dass der Freund oder Feind nach hinten geht. Ja, das Zweite, was man natürlich machen kann, die Bereiche, die es betrifft, ausleuchten, also schlicht und ergreifend heller machen, um einfach Nischen, die einfach durch Dunkelheit, durch den Schutz von Dunkelheit entstehen, zu vermeiden. Und das Dritte ist einfach, persönliche Präsenz da zu zeigen. Ja, also nicht nur die eigene Disco bewachen, nicht nur die Tür bewachen, nicht nur den eigenen Parkplatz, sondern einfach das Gelände im näheren Umfeld von den Diskotheken einfach mit zu bestreifen. Und diese Aufgabe hat quasi die Firma SHS jetzt mit übernommen. Ja, das heißt, die unterstützt also, jetzt sage ich mal, die jeweiligen Tür-Securities durch eine entsprechende Bestreifung. Ja. Und dadurch, sage ich mal, stehen solche potenzielle Täter in Anführungszeichen unter Beobachtung, mehr oder weniger. Und das ist, glaube ich, das, was die nicht wollen. Ja? Also, weil das sind schon eher so feige Attacken. Ja? Man lässt irgendwo Frust ab, einem unschuldigen Opfer, an jemand, der sich nicht wehren kann, weil er alleine ist. Und dann kann man den zu dritt irgendwie zusammentreten. Und da können sie alles brauchen, nur keine Zeugen. Ja? Und jetzt haben wir eben dafür gesorgt, über das Sicherheitskonzept, dass es im Prinzip Zeugen gibt, ja, dass da geguckt wird, und es scheint im Moment also auch wirklich sehr gut zu funktionieren. Also wir hatten jetzt, seit das Sicherheitskonzept existiert, seit Januar keinen Vorfall mehr im Randgebiet der Diskothek. Ja. Also die Konflikte, die es jetzt gab, oder diese Fälle, diese Vorfälle, die es gab, die sind also alle jetzt in der Disco entstanden oder direkt auf dem Parkplatz, wurden da auch geregelt, mit oder ohne Polizei, je nachdem. Aber wir hatten eben diese Fälle, die es zu vermeiden galt, ja, sind vermieden, und so gesehen scheint das Sicherheitskonzept auch zu greifen.
Dieses Sicherheitskonzept haben Sie jetzt der Stadt Neu-Ulm vorgelegt?
Ja.
Im Rahmen dieser Gemeinderatssitzung, über die wir vorher gesprochen haben, das wird jetzt besprochen, da ist noch keine Äußerung seitens der Stadt. Beziehungsweise, wer prüft das? Prüft das die Polizei oder die Stadt?
Das prüft die Polizei. Also im Grunde genommen geht es jetzt darum, abzuwarten, ob sich die Zahlen einfach ändern. Und wie soll die Stadt das prüfen?
Gut.
Die Polizei hat schlicht und ergreifend, die Polizei macht zusätzliche Streife in dem Gebiet. Und wenn irgendwas vorfällt, dann wird eben die Polizei dazu gerufen, und dann haben die Zahlen. Und letztendlich die Prüfung obliegt der Polizei und nicht dem Stadtrat.
Das ist nett, dass Sie das sagen. So viel zum Thema Sicherheitskonzept. Frau Samstag, Sie waren für das Ohm zuständig, als es das Ohm noch gab. Ziemlich angesagter Laden gewesen im vergangenen Jahr. Jetzt würde mich mal eins interessieren, wie alt war denn so der Durchschnitt der Besucher, der bei Ihnen ein- und ausging?
Ach, das kommt drauf an, welche Veranstaltungen wir hatten. Also wie gesagt, wir haben ja versucht, den Leuten gute Bookings zu bieten, und wir haben es zum Teil auch richtig gut gemacht und auch erreicht. Von dem her waren halt Durchschnittsalter von 18 bis teilweise auch mal 35 bis zu 40 Jahren alt, weil es einfach auch Wespem, Marusha, das sind die ganz Alten, wo halt wirklich auch älteres Publikum gekommen ist und gesagt hat, hey, super, und je nach Veranstaltung.
Ich habe jetzt ganz spezifisch danach gefragt, weil diese Plakate sind mir natürlich immer wieder begegnet, und dann dachte ich mir, oh, das sind jetzt schon die Revival-Partys für die Leute, die in den 90ern irgendwie noch die Jungen waren, in Anführungszeichen. Jetzt fangen die auch schon an, ihre Revival-Partys zu machen. Also, was man, ja, okay, lassen wir das. Und da hatte ich, dann war mein Gedanke, gut, da wird das Publikum jetzt kein Blutjunges mehr sein. Und als ich dann gehört habe, dass wir hier über die Gewalt reden als solche, ging das für mich so überhaupt nicht zusammen. Habe ich mir immer gedacht, nee, das passt ja nicht. Das sind doch die Leute, die wollen irgendwie feiern, tralala. Gut, Drogen ist ein anderes Ding.
Ja.
Da gibt's keine Altersgrenze für. Ne? Ist so. Aber jetzt so mit dem Ding dachte ich mir, das sind da eigentlich ganz friedliche Leute. Hatten Sie den Eindruck auch?
Ja, natürlich.
Auf jeden Fall, oder?
Klar.
Sie sind jetzt im Mahatma zuständig, den Laden gewechselt sozusagen. Sie haben dieses neue Sicherheitskonzept, ich habe es vorher von Herrn van Galen gehört, wie er das so empfindet. Wie beobachten Sie das bei sich jetzt seit der Änderung des Sicherheitskonzepts? Meinen Sie, das ist eine deutliche Verbesserung, oder ist es einfach gleich geblieben?
Also gleich geblieben auf keinen Fall. Also ich kann jetzt wirklich nur vom Laden auch intern sprechen, vom Mahatma. Wie gesagt, Mahatma besteht seit 13 Jahren. Da muss man sich schon die Frage stellen, ein Schimmerreck, das hat halt auch einen ständigen Pächterwechsel und komischerweise, seitdem der Pächterwechsel ständig war, sind da auch vorne im vorderen Gebiet jetzt auch mehr Rangeleien, Schlägereien, wo das jetzt wirklich aufs Mahatma Om und auf die allgemeinen Diskotheken bezogen wird, was ich eigentlich schade finde. Also wir haben jetzt immer versucht, es war Mahatma einfach anders. Also ich bin jetzt 10 Jahre in der Gastronomie. Ich habe selber Mahatma damals angefangen als Theker. Ich kannte das so nicht. Bei uns war das halt, die Gäste waren drin. Wenn es mal Schlägereien gegeben hat, dann war das so, dass der Gast sich eigentlich um den anderen Gast gekümmert hat. Und dann hieß es, du gehst für heute. Und das war völlig in Ordnung. Und so muss ich sagen, war es bisher auch immer. Jetzt durch das Sicherheitskonzept, natürlich ist es besser geworden. Der Außenbereich wird ja jetzt noch mehr abgesperrt und beobachtet. Auch die dunklen Ecken sind jetzt soweit auch in Beobachtung. Mehr können wir gar nicht mehr machen.
Wird bei euch mit Kameras gearbeitet? Habt ihr Überwachungskameras?
Wir haben Überwachungskameras, die sind momentan nicht aktiv.
Ach, schade eigentlich, ne?
Ja, aber es sind welche.
Ja, wer soll sich denn all die Monitore anschauen? Harry Trombetter, im Violet. Das Violet ist ja nun vom Areal her ein bisschen entfernt davon. Nicht jetzt in unmittelbarer Nähe dieses Neu-Ulmer, ich sag's mal, Industriegebiets. Liegt ja eigentlich eher in einem Gebiet, wo, ja, ist ein Mischgebiet. Nicht unbedingt ein reines Industrie, da hat's auch Wohnen. Ja. Habt ihr da jetzt den Eindruck, ihr müsst da, weil ihr seid ja weg eigentlich von diesem Ganzen, habt ihr den Eindruck, dass ihr da auch nochmal was ändern müsst oder ist das in diesem Wohngebiet nicht ganz so drastisch?
Nee, es ist auch vom Programm ein bisschen anders strukturiert. Freitags fahren wir mit den 16-Jährigen, 16- bis 18-Jährigen und samstags ist die Altersklasse im Prinzip jenseits der 25, 30. Also da ist das Gewaltpotenzial nicht wirklich da. Es gibt jetzt auch keine benachbarte Diskothek, die ein problematisches Publikum hat.
Also Sie sehen hier diese Gefahr in eurem Areal drüben. Ihr seid ja in diesem Wohngebiet oder Mischgebiet nicht ganz so drastisch wie jetzt in einem Industriegebiet. Nee,
ja, es ist ja auch nur eine Straße bei uns. Also es ist nicht so verwinkelt. Es ist komplett einsehbar. Hm. Wenn ich im Violet auf die Straße rausschaue, kann ich in jede Richtung 200 Meter weit schauen.
Okay. Ja, das andere ist halt doch, das Starkfeld ist ja doch, sagen wir mal, ein großes, ausgelagertes Stadtgebiet, das natürlich irgendwie bei Nacht jetzt nicht gerade das ist, was man belebt nennt. Und bringt daher ein bisschen andere Themen. Ich habe mir vorher gedacht, dass es, und hat es auch kurz angeschnitten, dass ja eigentlich die Gewaltbereitschaft, nämlich sprich, dass solche Sachen passieren, viel mehr ein Gesellschaftsproblem als ein Diskothekenproblem ist. Und darüber würde ich vielleicht nachher ganz gerne mit euch noch reden. Aber jetzt machen wir erstmal Musik. Starkfeld nennt sich das große Industriegebiet in Neu-Ulm und da stehen ein paar Unterhaltungsetablissements rum namens Diskotheken. Da gab es Stress, da gab es Drogen und deswegen haben wir beschlossen, da was zu ändern. Das ist jetzt ganz lapidar dahergeschwätzt gewesen. So ganz so einfach war es dann doch nicht, aber darüber haben wir die letzte Dreiviertelstunde gesprochen. Zuletzt war mein pathetischer Satz, es ist ja ein Gesellschaftsproblem, das ist es mit Sicherheit auch. Wir haben jetzt, während die Musik lief, hier eifrig weiter diskutiert und da kommt man ganz schnell an den Punkt, wo man sagt, naja klar, gut, also wenn man tatsächlich, wenn man dabei A anfängt, ist man wirklich am Ende des Alphabets irgendwo angekommen und immer nicht schlauer, weil dazu müsste sich erstmal die Gesellschaft ändern. Deswegen lasse ich das Thema jetzt auf jeden Fall weg. Was mir noch eingefallen ist, worüber noch gar nicht gesprochen wurde, was ziemlich relevant wäre, was ist jetzt eigentlich mit dieser Sperrstunde passiert?
Ja, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, doch. Die Sperrstunde ist zurzeit so belassen noch, wie sie war. Und im Sommer wird darüber nochmal neu entschieden.
Also das ist auch Teil dieser Auflage. Okay, ja. Sperrstunde, jetzt mal ganz ehrlich.
Also momentan ist die Sperrstunde, ich glaube, also die dürfen bis 5, ist das richtig? Ja, genau. Bis 5 dürfen die Diskotheken offen haben, dann müssen sie zumachen. Mhm. Und wenn es nach einigen geht, dann sollten die schon um 2 zumachen.
Frau Samstag.
Weil das Argument kommt hauptsächlich von der Polizei, die sagt, die Straftaten finden nach 3 Uhr nachts statt. Mhm. Weil bis dahin sind die Jugendlichen offenbar so abgefüllt, dass die nicht mehr so genau wissen, was sie tun. Und von daher die Idee, wir machen den Laden früher zu, dann passiert nichts mehr.
Frau Samstag, wie sehen Sie das? Ist es wirklich sinnvoll, den Laden früher dicht zu machen? Bringt das was? Ist das wirklich Prävention?
Finde ich nicht. Also erstes Mal, Problem 1, es verlagert sich nur, entweder komplett nach Ulm oder es verlagert sich von der Zeit her eher. Das heißt ja dann für uns, also entweder wenn die Sperrzeit so eintritt, müssen wir über eine komplette Schließung nachdenken. Hm. Wir haben um 2. Das lohnt sich einfach gerne, da kommt auch kein Publikum mehr raus. Und selbst wenn wir aufhaben, dann wird es so sein, dass die Leute halt dann noch eher kommen. Also sprich um 20 Uhr oder um 21 Uhr, damit wir dann halt noch ein paar Stunden haben. Aber ob das die Lösung ist, weiß ich nicht.
Gesetzt im Fall, man setzt es durch, man macht früher dicht. Gesetzt im Fall, das tut euch dann so weh, dass ihr irgendwann sagt, hängt das Ding an den Nagel. Dann hat ja eigentlich nur eine andere Stadt oder ein anderes Wohngebiet oder ein anderes Ortsteil, wie auch immer, dieses Problem. Ist das die Lösung, Herr van Galen?
Nee, also keinesfalls. Aber es ist natürlich leider hier so. Es wurde immer diese große Doppelstadt betont, Ulm und Neu-Ulm. Wenn es dann ins Detail geht, wenn es um Aufgabenverteilung geht, dann stellt sich das plötzlich wieder ganz anders. Also Originalton in dem Fall war ja jetzt dann von der Polizei Neu-Ulm, dass Polizeiarbeit immer regionale Arbeit sein muss und auch nur sein kann. Das heißt, die kümmern sich jetzt einfach um den Neu-Ulmer Teil. Und wenn es da in Ordnung ist, dann ist es in Ordnung. Sollte es dann in Ulm weitergehen, dann ist das zwar bedauerlich, aber nicht zu ändern, weil der Rückschluss daraus wäre, laut Polizei Neu-Ulm, dann nichts zu tun. Ja, und nichts tun geht da wohl nicht. Also ich finde es ein bisschen kurz gedacht, weil es wirklich eine Region ist und eigentlich müssten die einen Schulterschluss ziehen. Also Ulmer Neu-Ulmer Polizei trenne ich persönlich nicht. Ja. Also auch vom Auftreten nicht. Ich glaube, das wäre auch nicht vermittelbar. Ich glaube, es ist hier für alle Leute, wo hier wohnen, eine Polizei, ein Gesetz, ein Rechtsraum. Ja. Aber so wird es momentan, denke ich, aufgefasst. Das haben wir auch hingewiesen, ja, dass es eigentlich, wenn überhaupt, ich meine, gut, wenn da draußen 2000 Leute sind und da draußen ist zu, dann gehen die 2000 Leute woanders hin. Definitiv.
Ja, aber das ist wiederum ein rechtliches Problem, weil wir sind nichtsdestotrotz 2 Bundesländer. Die Polizeien können nicht mehr zusammenarbeiten. Sie müssen so arbeiten, wie sie arbeiten. Das ist schlicht und ergreifend vom Gesetzgeber so festgelegt. Da kann die Stadt gar nichts dran ändern, überhaupt nichts. Das ist schlicht und ergreifend geltendes Recht. Fertig, aus.
Gut, wir reden, Frau Neulis, Sie sagen jetzt die polizeiliche Arbeit, das ist natürlich das eine. Es gäbe ja aber noch die Sache, die da ja rüber rausgeht, nämlich zum Beispiel eben den Stadtrat, der hier irgendwelche Verordnungen zulässt, wie zum Beispiel die Sperrzeitveränderung. Ich sage jetzt mal ganz bewusst Veränderung, weil ist ja noch nichts geregelt. Dann müsste man ja rein theoretisch sagen, hey, ihr Ulmer da drüben, ihr könntet jetzt eigentlich mal mitziehen, dann haben wir gemeinsam dieses vermeintliche Problem nicht mehr. Aber da passiert ja nichts in der Richtung, oder?
Die Idee ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen, aber ist tatsächlich so nicht angedacht. Aber ich werde es auf jeden Fall mal einbringen. Sollten wir die Sperrzeit wirklich verändern müssen oder glauben, verändern zu müssen, dann wäre das auf jeden Fall ein sinnvoller Ansatz, das mit Ulm dann gemeinsam zu machen. Weil ich meine, in anderen Projekten arbeiten die Städte ja durchaus zusammen, so ist ja nicht. Aber an der Ecke bislang bedauerlicherweise nicht. Aber es, ja.
Ja, aber gut, also das wäre natürlich, ich habe das ja jetzt sehr provokant und absichtlich so gesagt. Ne? Stellen wir uns vor, ganz Ulm und Neu-Ulm macht am Samstagabend bzw. Nacht auf Sonntag um 2 Uhr dicht. Ist doch super, oder?
Ja, dann klappen wir die Bordsteine hoch und machen all das dann drauf.
Dann sind die endlich am Sonntagmorgen alle ausgeschlafen, ja. Und können was tun? In die Kirche gehen zum Beispiel. Ja. Anständige Leute gehen in die Kirche am Sonntagmorgen. Jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, das soll ich ja nicht tun, ich bin ja nur der Moderator. Nein, aber mir stellt sich hier natürlich schon die Frage einer komischen Aktion seitens Neu-Ulm, eine Verdrängung in eines nicht abschaffbaren Zustandes in ein anderes Gebiet.
Das Problem wurde durchaus auch gesehen und ist auch mit in die Diskussion mit eingeflossen. Also wir haben es uns nicht leicht gemacht und wir haben es ja auch noch gar nicht beschlossen. Ja? Und wir haben das Ganze wirklich von vielen, vielen Seiten betrachtet. Auf der einen Seite möchten wir nicht wirklich da hinten zumachen. Und wir möchten auch nicht wirklich Neu-Ulm endgültig dicht machen, wie hier gerne propagiert wird. Ist so nicht wahr. Gleichzeitig haben wir als Stadträte natürlich auch die Verantwortung für unsere Polizei. Das ist eben Fakt, und für unsere Bürger. Und wir müssen einfach einen Kompromiss finden oder die beste Lösung finden. Unser größter Horror ist eigentlich, oder von vielen Stadträten, der größte Horror ist an für sich, wir verzichten auf die Sperrzeitverlängerung, was viele gerne möchten. Und dann passiert doch nochmal was und wir haben nochmal einen Schwerverletzten. Dann haben ganz viele von uns, die die Hand gehoben haben für oder gegen Sperrzeitverlängerung, ein ganz, ganz schlechtes Gewissen. Das wird unter Umständen ein Preis sein, den wir Stadträte dann zahlen müssen und den einige sicherlich auch bereit sind zu zahlen. Aber es ist bitter. Und dieses Risiko zu tragen ist sehr unschön. Und da haben einige einfach ein bisschen Angst vor. Ich auch, ganz ehrlich.
Das heißt eigentlich, dass das eines der wesentlichsten Signale, die hier ausgehen müsste eigentlich seitens der Polizei kommen, damit es für euch okay ist. Wenn die Polizei von sich aus sagt, wir haben das geprüfte Sicherheitskonzept, das ist in Ordnung, wir können das so akzeptieren, wir unterstützen das so und so und so zusätzlich, dann sind wir einverstanden, dann ist es für euch auch okay, dann müsst ihr euch nicht aus dem Fenster lehnen.
Ja, die Polizei prüft nicht das Sicherheitskonzept, die Polizei
schaut,
nimmt die Zahlen auf.
Ob genau, das Sicherheitskonzept
sehen.
Fruchtet, ja.
So, im Grunde genommen, der Aufruf muss eigentlich an die Leute gehen, die in die Diskotheken selber hingehen. Es muss eigentlich auch ein bisschen, ja, ich stelle mir vor, dass die Menschen, die in die Disco gehen wollen, die wollen doch feiern bis morgens um 5, weil sonst müsste man die Diskothek nicht bis um 5 aufhaben. Die müssen doch ein Interesse dran haben, dass es da friedlicher abgeht und vielleicht untereinander auch ein bisschen mehr soziale Kontrolle ausüben. Einfach sich selbst zuliebe, irgendwo ein Stück weit. Und so, also meine Hoffnung ist halt von der ganzen Diskussion, wir haben mal ordentlich geschimpft, man hat mit dem Gespenst Sperrzeitverlängerung gedroht und es funktioniert und es wird friedlicher und wir können dann sagen, okay, wir brauchen es gar nicht mehr, es hat sich von alleine erledigt. Das wäre so, ja, eigentlich mir am liebsten und ich glaube eigentlich dem größten Teil des Neu-Ulmer Stadtrates auch. Ja.
Frau Samstag, Sie haben doch bestimmt auch mal mit Besuchern drüber gesprochen. Über die ganze Situation, nehme ich doch mal an.
Im Nachhinein schon.
Im Nachhinein, ja, ja, klar, natürlich. Ja. Jetzt war ja gerade so, Frau Neulis hatte das gerade so angesprochen, im Prinzip auch so, das wäre ja eigentlich auch so eine Lösung, dieser Appell an die Besucher. Ja? Also, wenn ihr wollt, dass es weitergeht, dann ist es jetzt auch an euch ein bisschen so diese Kontrolle über euch selber. Es kann ja nicht sein, dass immer ihr Papa und Mama sein müsst, die sind ja keine 15 mehr. Ne? Ist das auch thematisiert worden unter den Besuchern oder ist das denen irgendwie egal? Was habt ihr da für einen Eindruck?
Teils, teils. Also ich habe das ja am Anfang schon mitbekommen, wo wir das Neu-Ulm schafft sich ab ins Leben gerufen haben. Dann sind wir halt auch nach Ulm gegangen und haben Unterschriften gesammelt. Die Meinungen waren gemischt. Also es war halt, der eine sagt, ja, das interessiert mich nicht, dann gehe ich halt nach Ulm. Der eine sagt dann, ja gut, da kann man nichts machen, aber ich unterschreibe halt. Und der andere hält sich halt komplett raus. Er sagt halt, gut, ich unterschreibe hier nichts, ich will davon nichts wissen. Und so ging das halt auch weiter. Die Gäste, die wir dann zum Schluss noch hatten, also das muss man auch wirklich so sagen, es ist ja jetzt nicht mehr so, dass jetzt alles Yippie-Hai-Yay ist, also man hat uns zum Teil schon totgesprochen. Die sagen schon auch, die verstehen die ganze Geschichte nicht wirklich. Sie lesen es halt wirklich auch nur aus der Presse. Sie kriegen es halt teilweise vom Hörensagen mit, aber keiner weiß so wirklich, wie, was, wo. Das ist eigentlich das Problem.
Das ist eigentlich auch der Punkt, den ich ganz am Anfang angesprochen hatte. Und ich hoffe, dass die Stunde heute, die ist nämlich schon fast vorbei, etwas zumindest ein bisschen zur Klärung beigetragen hat, dass wir mal über verschiedene Sichtweisen und Ansätze gesprochen haben und auch mal ein bisschen einen Einblick gekriegt haben, was jetzt eigentlich derzeit hinter den Kulissen läuft. Ja, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns auch schon von unseren Hörern. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute zu Gast waren bei uns.
Dankeschön.
Zu Gast war Yvonne Samstag. Sonntag hätte ich schon fast gesagt, Entschuldigung.
Auch ein schöner Tag.
Frank van Galen, Harry Trombetter, der jetzt leider mit einem Hustanfall fluchtartig das Studio verlassen musste. Sowas gibt es zurzeit. Krankheit geht rund. Und Frau Annette Neulis, die Stadträtin von Ulm. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Am Mikrofon war Rainer Markus Walter. Möchte noch jemand ein abschließendes Wort ins Mikrofon lassen? Die gucken sich alle nur an. Nee, okay, dann nicht. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag und in eurem Sinne, dass sich alles so hinbiegt, sage ich jetzt mal ganz bewusst biegt, dass es für euch alle okay ist, sowohl für die Seite der Stadt als auch für die Betreiber der Diskotheken und vor allem für die Leute, die reingehen. In diesem Sinne, mein Name ist Rainer Markus Walter. Schönen Tag noch. Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.